Happy Shooting, Folge 668. Es gnupscht. Die heutige Folge wird euch präsentiert von
Andrew Kemmer und Jimdo.
Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
Schönen guten Tag. Guten Tag, guten Tag, guten Tag.
Achso.
Heute war übrigens wieder Dienstag und der Nachbar hat heute wieder gemäht, aber zum Glück ist er fertig geworden, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen.
So muss es auch sein. Und wir fangen später an, sowas.
Super, ne?
Flexibel sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
Ach, schön ist es.
Es ist schön, ja. Und wir haben auch wieder ganz tolle Sachen heute. Alles für euch mitgebracht. Wir haben was zur Fuji Instax. Canon kommt heute mal wieder zur Sprache. Wir reden über Olympus, aber nicht über deren Weggehen, sondern über was ganz anderes. Wir haben was mit
über E-Sports
und bisschen Lightroom, bisschen Linktipps und so. Also allgemein irgendwie hübsche Sachen.
Genau.
Ja. Und wir haben wieder einen Video-Livestream und den könnt ihr euch natürlich auch später auf der YouTube anschauen.
Auf der YouTube. Ja, das ist sehr schön. Aber man hat aber ein bisschen mehr zu tun jetzt hier so beim
Arbeiten. Ja, aber das wird ja, es wird ja immer lockerer. Wir sind gut, was das jetzt angeht. Genau. Heute haben wir wieder ein Dankeschön am Anfang und zwar an Wolfgang.
Du hast noch vergessen zu sagen, wie die Leute hier mitmachen können. Das ist erstmal viel wichtiger, finde ich.
Ach so, das war schon durchgestrichen. Dann habe ich das nicht mehr gesehen. ihr dürft hier live mitmachen. Es ist der 7. Juli 2020 im Slack, im Kanal HS Fragen, auf Twitter mit dem Hashtag KS-Frage und natürlich immer gerne per Audiokommentar. Jetzt aber die Danke-Runde. Der Wolfgang hat uns was in die IBAN reingeworfen, hat auch gleich seine Adresse da reingeschrieben, weil er ist nämlich der Gewinner der Flutaufgabe. So kann man es natürlich auch machen.
Sehr gut.
Weil da schauen wir garantiert rein an dieses Ding. Andreas und Stefanie, vielen Dank. Markus, vielen Dank. Andreas schreibt, er hat ein freiwilliges Solidaritätsabo abgeschlossen. Das hatten wir mal gesagt, wie das die Lage der Nation macht, der Podcast. Die haben ja so ein Solidaritätsabo, was im Prinzip zur Bekundung der Solidarität ist. Also
finde
ich schön, Andreas, dass du das einfach so machst. Dann Tobias und Melanie, 321, na, ihr wisst schon, danke. Glenn, den monatlichen Beitrag. Benjamin, vielen Dank für die vielen Folgen, großartige Unterhaltung. Wir bedanken uns. Maximilian, vielen Dank für die vielen Stunden Happy Shooting. Christoph, Unterstützung HS Dauerauftrag. Der Wolfgang, der Marco, ein kleiner Beitrag zur wöchentlichen Fotoinspiration. Marcel, die monatliche Spende. Vielen Dank für den tollen Podcast. Heike und Kai-Jürgen, 1000 Dank für die vielen Stunden lehrreichen und unterhaltsamen Fotopodcast. Einfach genial, ich bleibe dabei, der einzig wahre Fotopodcast. Dankeschön.
Ach, das ist schön, danke.
Übrigens, die Namen entnehmen wir immer den Absendekontos. Und wenn da dann mal zwei Namen, also Pärchen und so drin sind, dann sind ja meistens so Pärchenkonten. Mhm. Sollte da jemand irgendwie Probleme mit haben, schreibt einfach euren Namen mit in den Kommentar, dann
sonst wissen wir ja nicht, von wem es gekommen ist.
Da rein. Genau, sonst wissen wir nicht, von wem es konkret gekommen ist. So, was ist das nächste? Ah, mein iMac von letzter Woche. Habe ich ja erzählt, dass der
jetzt endlich
zum Verkauf steht.
Der 5K ist das.
Ist weg.
Ist schon weg?
War ganz nett. Okay. Mail bekommen, ist noch da. Ich so, ja, ist noch da. Gut, kann ich in der Stunde vorbeikommen und ihn abholen? Bang, zack. Das war so. Ich bin gerade in Hannover und dann.
Hat's über Kleinanzeigen oder war das Kontakt über Happy Shooting dann?
Das war über Happy Shooting.
Ja, das ist super.
Also, schöne Grüße. Das hat gut funktioniert.
Das ist super. Nee, das funktioniert dann nämlich auch gut, weil Happy Shooting Community, da kann man sich halt irgendwie auch drauf verlassen. So ist auch meine Erfahrung bisher, wenn ich irgendwas gekauft oder verkauft habe. Und wenn du das jetzt über eBay Kleinanzeigen gemacht hättest, da wirst du wahrscheinlich bekloppt geworden. Aber so ist ja gut.
Nee, das ist und alle Seiten sind glücklich. Das Ding ist schon im Einsatz, tut schon.
Ich bin auch immer noch glücklich hier. Das Objektiv, mit dem ich mich hier gerade filme, habe ich ja auch kurz bevor wir das hier mit dem Video gemacht haben, über die Community erstanden. Es geht richtig gut, das Ding. Tolles Objektiv.
Siehste. Ja, dann haben wir noch eine Korrektur. Was war das denn?
Ja, und zwar hatten wir ja gesprochen auf die Frage, warum wir denn für den Canon Selfie, oder warum wir den Canon Selfie so gut finden und nicht vielleicht einen Fuji Instax. Und da hatten wir so ein bisschen verglichen, wegen der Ausgabegröße, dass das eben bei dem Selfie ja größer ist und so weiter. Und ich glaube, ich war es,
dass der Instax viel kleiner ist, ja.
Ja, genau. Und ich glaube, ich habe gesagt, dass bei dem Fuji Instax dieses Zinkpapier drin ist, wo die Farbe in dem Papier drin ist, Zero Ink.
Was es nicht ist.
Das ist natürlich totaler Quatsch. Da sind wir von Ike korrigiert worden in den Kommentaren. Vielen Dank dazu. Er sagt nämlich, da ist ja so ein Sofortbild drin. Das heißt, das Bild wird tatsächlich belichtet. Und dann ist das so von der Technik her ähnlich wie so ein Polaroid. Das wird halt, dauert ein paar Minuten, bis das entwickelt ist. Genau, und so ist das. Also danke für die Korrektur. Das war natürlich Quatsch mit dem Zink.
Ja, Instax hat das eigentlich schon immer so gemacht. Die haben damals, glaube ich, einfach ziemlich eklatant Polaroid nachgemacht, was das angeht.
Das ist eigentlich
sowas auch mal.
Das ist auch ganz cool eigentlich, ne? Es ist halt ein bisschen kleiner als das Polaroid, aber deswegen ist ja eigentlich dieses Instax Square, also das Quadratische, so nice, weil das ist wie so ein winziges, wie so ein kleines Polaroid.
Wo ich ja immer noch gerne wissen würde, ob die da irgendwie Lizenzen abdrücken. Weil
ich glaube es nicht.
Meinst du nicht?
Ich könnte mir auch vorstellen, dass Polaroid da schon geklagt hat.
Ich wollte gerade sagen, ist das nicht geschützt, dieses Format mit dem recht quadratischen Bild und dann dem oben und rechts und links dünnen Rahmen und unten dem dicken Rahmenteil? Das
apropos,
kommt ja daher, dass...
Apropos oben, mach mal da das Ding da weg.
Ah, Hüstel. Genau, nochmal kurz zu Polaroid. Für die, die es nicht wissen, das kommt daher, also das ist ja tatsächlich ein optisch und chemischer Prozess. Das heißt, es wird quasi belichtet und dann wird im Dunkeln noch wird ein Tütchen mit Entwicklerpaste quasi, also deshalb kommt dieses Foto so elektrisch, wird das rausgeschoben, das wird durch so zwei Rollen geschoben. Und was da passiert ist, dass dieses Säckchen, und das ist in diesem breiten weißen Teil drin, quasi so gequetscht wird, dass es dann platzt und dann durch die zwei Rollen wird das gleichmäßig über diese Filmebene verteilt. Mhm. Das heißt, zwischen positiv und negativ sozusagen. Und das hat dann so einen Lichtschutz vorne drin. Das heißt, dass dann also von außen quasi kein Licht mehr drauf fallen kann. Und das beginnt dann mit der Entwicklung und macht das dann eben in dem chemischen Prozess. Deshalb sind diese alten Polaroid-Filme, wenn man jetzt nochmal so einen alten Original-Polaroid-Film kaufen würde oder so einen alten Impossible-Film, was ja im Prinzip auch Polaroid ist, hat die altern, ne? Weil dieses Beutelchen mit dieser Chemie, das trocknet halt irgendwann mal aus. Das ist nicht ewig feucht. Und deshalb funktionieren dann manche alte Polaroids einfach nicht, ne? Ist dann halt irgendwie eingetrocknet, die Paste.
Ja, und ich meine, ich hatte mal geguckt.
Heute bei den Instax immer noch, ne? Das machen die ganz genauso.
Ja, das Prinzip ist wohl das gleiche, aber die Technik ist dann doch wieder anders. Also die Chemie ist anders und ich meine, die Reihenfolge der Ebenen ist anders. Also das Ding ist anders aufgebaut.
Natürlich.
Und das ist deswegen,
klar. Und Polaroid ist ja.
Da haben sie wahrscheinlich deswegen kein Problem mit dem Patentschutz oder so. Ja. Ich glaube nicht, dass man sich ein Quadrat patentieren lassen kann. Auf der anderen Seite, eine Farbe rosa geht auch. Also ich weiß es nicht.
Weiß es nicht. Naja, also dass das natürlich von den Details nachher anders ist, ist klar, aber so im Prinzip ist es das Gleiche. Nur halt mit Chemie, die man heute noch darf. Ne? Das Polaroid ist unter anderem deshalb weggegangen, weil die in Europa einfach Probleme bekommen haben mit der Chemie, die sie nicht mehr benutzen durften. Und dann, wenn man sowas komplett ändern muss, dann wird es richtig teuer.
Ja. Nun gut. Übrigens, leider habe ich noch nicht gesehen, dass es das Instax Square auch in Schwarz-Weiß gibt. Ich glaube, das gibt es nämlich nur in Farbe. Das finde ich noch ein bisschen schade.
Da musst du jetzt wieder zu Polaroid. Ex Impossible, ex Polaroid.
Die passen ja aber nicht in den Instax. Die sind ja zu groß.
Dann brauchst du halt eine Polaroid-Kamera.
Ja, wahrscheinlich. Ach nee.
Es ist alles nicht so leicht.
Wie man es macht. So schaut's aus.
Lass uns mal kurz bei Canon vorbeigucken.
Ja, wir sprachen darüber. Letzte Woche war es noch in der Gerüchteküche mit, wie war es, Rating 2. Es ist offiziell, das war, glaube ich, kurz nach unserer Aufnahme, hat Canon ein Newsletter verschickt und das auch auf der Webseite angekündigt. Es wird am 9.7., das ist also am Donnerstag, jetzt diese Woche Donnerstag, wir ist gerade der 7.7.,
also wo wir Tag, das hier aufnehmen. Also der Tag, an dem die Sendung offiziell im Feed landet.
Genau, also wenn ihr das jetzt nicht live schaut, dann ist das quasi heute, der 9.7. Da soll es von Canon einen Livestream geben, in dem große Dinge angekündigt werden. Man sagt nicht was, man sagt, es ist die bisher größte Produktvorstellung. So ja, viel dazu. Also es könnte eine R5 und eine R6 sein, es könnte aber auch ein komplettes System sein, es könnte auch irgendwas anderes sein. Es
wird der neue Canon Selfie vorgestellt.
Wahrscheinlich.
Mit, keine Ahnung, mit Goldkante oder so.
Ja, jetzt auch in Schwarz-Weiß.
Vielleicht. Zum Beispiel.
Genau.
Das Selfie geht ja in Schwarz-Weiß, du Nasenbär.
Ja, aber er macht das ja aus den drei Farben zusammen. Ich meine dann wirklich mit Grau. Also ein Fine-Art-Selfie, weißt du?
Ein Fine-Art-Selfie, ja.
Ja,
das, warum träum du weit?
Kann man ja mal machen. Wir wissen es also nicht. Also die bisher größte Produktvorstellung am 9.7.2020 ist angekündigt. Und wie ich es befürchtet habe, um 14 Uhr. Also am Donnerstag um 14 Uhr. Ich weiß nicht, was ihr da so macht, aber ich werde da arbeiten. Das heißt, ich werde mir das nicht live angucken können. Aber ich denke, wenn ich dann abends fertig bin mit Arbeiten, dann werde ich da schon erfahren, was sich da getan hat, schätze ich mal. Das scheint auch relativ lange zu laufen, denn sie sagen, dass anschließend ab 19 Uhr, ja, 14, 15, 16, 17, 18, 5 Stunden, dass dann eine ausführliche virtuelle Q&A-Session gemacht wird, also Frage-Antwort. Da kann man dann wohl, ja, wahrscheinlich per Text, per Chat oder so Fragen reinwerfen oder, keine Ahnung, vielleicht gehen sie auf Fragen ein, die dann während der Vorstellung gechattet wurden. Keine Ahnung, es ist dann ein Livestream in englischer Sprache. Wenn ihr das sehen wollt, solltet ihr also des Englischen mächtig sein. Ja, bin mal gespannt, wer von euch da live zuguckt. Wenn jemand von euch live zuguckt, freue ich mich natürlich über Berichterstattung bei uns im Slack zum Beispiel. Dann kann ich das abends dann nachlesen sozusagen.
Ja, also sie haben hier so eine Anmeldeseite. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob das tatsächlich nur für Angemeldete ist, weil irgendwo steht auch, dass man sich auf YouTube angucken könnte.
Vielleicht ja, die Anmeldung ist wahrscheinlich, wenn du Fragen stellen willst, vermute ich. Aber ich würde es trotzdem mal machen, weil ich schätze, sie checken da mal so ein bisschen ab, wie viel Interesse da ist und dann wird man einen Link kriegen, um da zu gucken zu können.
Ja. Also ich glaube nicht, dass das von 14 Uhr bis 19 Uhr durchgängig ist, sondern so ein Ding läuft in der Regel eine Stunde bis zwei. Ich vermute auch, das wird nicht länger sein, da gibt es Pause und dann später das Q&A. Anders kann ich mir das
vorstellen. Ich will es mal hoffen, da sitzt doch keiner fünf Stunden
am Rechner. Stell dir mal vor, du würdest fünf Stunden vom Rechner, Moment, fünf Stunden plus Q&A, also dann bist du hier irgendwie einen Arbeitstag vor dem Ding. Nee, das kann ich mir.
Ich kann mir das
nicht vorstellen. Das kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen. Nee. Na gut, aber schauen.
Ja, ich hätte es ja gut gefunden, wenn die Vorstellung um 19 Uhr gewesen wäre, weil dann hätte ich es ja gucken können, aber so klappt das leider nicht.
Aber so klappt das nicht. Naja. Mal schauen. Ich bin gespannt, auch wenn ich jetzt ehrlich gesagt immer noch Drang oder Zwicken habe, dass ich mir jetzt irgendwie eine neue Kamera zulegen müsste. Ich glaube, die sollen mal andere zuerst ausprobieren und auch bezahlen.
Ja, also ich bin mal gespannt, was da kommt. Also wir sprachen letzte Woche drüber nach der Ankündigung von Olympus oder der Absichtserklärung von Olympus, da die Sparte zu verkaufen, bin ich ja immer noch sehr, sehr skeptisch, habe noch nichts gelesen, was mich vom Gegenteil überzeugt. Und da ich eben einen ganzen Canon-Fuhrpark hier noch stehen habe, ich habe ja nichts davon verkauft, bin ich umso neugieriger, was die da ankündigen.
Bin sehr gespannt. Für dich ist das jetzt tatsächlich interessant, wobei natürlich jetzt auch deine Olympus nicht plötzlich wertlos wird, bloß weil die
Firma nicht mehr
existiert.
Aber sie
existieren ja noch.
Ich werde halt dann nicht weiter da rein investieren wollen, weißt du, das ist so ein bisschen mein Problem damit.
Verständlich.
Und,
verständlich.
Tja, wie gesagt, sie müssen dann auch noch mir glaubhaft versichern, dass für ein paar Jahre wenigstens ein schneller Service und Support da möglich ist, wenn irgendwas ist an den Kameras, ne?
Ach, Berg, Werkstätten gibt's immer irgendwo. Also Moni hat sogar ihre Pentax 6-7 Analogkamera repariert bekommen. Also
ja, die analogen. Okay. Schon klar.
Ja, wobei, ne, als ich in Kirgisistan war, da hat ja mein Kartenschacht in der 5D Mark IV hatte ein Problem. Da hat sich irgendwas verbogen drin. Mhm. Also der CF-Slot.
Ja, der Klassiker. CF-Karte
reinbekommen. Ist das ein verbogen. Klassiker?
Ja.
Nicht Pin verbogen, sondern die Mechanik, die drin ist. Blödsinn, stimmt nicht. CF hat funktioniert, der SD-Slot war kaputt. Und zwar war dieser Federmechanismus im Arsch. Okay. Da hat sich irgendwas innen verbogen, dass du auch gar keine Karte mehr reinbekommen hast. War defekt. Ich sitze da in Bischkek, mitten in Kirgisien, und am Anfang einer Fototour, also wirklich so am zweiten Tag, wir waren noch nicht losgefahren aus der Stadt raus, und was machst du da? Und dann habe ich unseren Guide gefragt, der auch selber gut fotografiert und viel fotografiert, und der meinte, komm mal mit, wir fahren mal kurz vorbei beim Spezialisten. Okay. Und dann sind wir da zum Spezialisten gefahren. Die Gruppe hat im Bus gewartet, wir zu zweit da kurz rein. Das ging dann so außen rum ums Haus durch den Hinterhof und dann unten in den Kellerabgang runter und dann in dem Kellerabgang so ein langer Gang, und am Ende dieses langen Ganges klebten an der Türe, auf die du dann zugekommen bist, so Aufkleber von verschiedenen Kameraherstellern.
Ja.
Und dann ist er da hingegangen, und dann standen wir in so einem kleinen, also da war so ein kleiner Tresen, und du konntest als Besucher quasi gerade so zwei Personen zwischen Türe und Tresen kriegen. Also die Tür muss offen bleiben, ne? Dann sind wir dann da so vor diesem Tresen gestanden, und dann kam aus der Ecke hinten, also es waren überall Regale, alles voll mit alten Kameras und Zeug, und dann kam aus der Ecke hinten der Mensch, und der hatte so eine Lupenbrille auf, die er dann so auf einem Auge hochgeklappt hat.
Super.
Und meinte, dann haben die auf Kirgisisch was, beziehungsweise auf Russisch was geredet, und dann hat der sich die Kamera angeschaut, hat da mal kurz mit der Lupe, meinte, ja, kommt gleich wieder, ist dann nach hinten verschwunden mit der Kamera, kam wieder und meinte dann, ja, das sei gar nicht toll, und da müsste man dann was austauschen, aber er weiß nicht, ob er das Teil hat oder organisieren kann. Müsste er noch gucken, und wir sollten uns am Abend nochmal melden, kurz anrufen. Das haben wir dann auch gemacht, und dann meinte er, ja, hab das Teil, keine Ahnung woher, hab das Teil, und dann haben wir die Kamera an demselben Abend noch vorbeigebracht, und am nächsten Morgen, wo es auf die Tour losging, auf der Fahrt raus aus der Stadt bei ihm vorbei, und der hat diese komplette Karteneinheit gegen ein Originalteil ausgetauscht.
Er hat noch irgendwo eine Kamera gefunden, würde ich sagen.
Ich vermute mal, keine Ahnung, oder er hat halt irgendwie bei den Kollegen irgendwie rumgeklingelt.
Ja, ich meine, du musst auf ja nur einen Fall kaputten Body finden, wo das Ding in Ordnung ist und der Rest kaputt. Reicht ja, brauchst ja nur so ein Ersatzteil.
Ich vermute auch, dass sie da diese Kartenslot-Einheit, das ist eine Einheit, und die ist jetzt wahrscheinlich bei der Mark 3 und bei der Mark 4 nicht grundunterschiedlich, vermute ich jetzt mal. Auf jeden Fall sagt, nö, das ist ein Originalteil hier. Hat mich 80 Euro gekostet.
Ja gut, da kannst du nicht meckern.
Inklusive Arbeit und allem. Überhaupt nicht meckern. Das ist cool. Nicht. Also so viel zum Thema Reparieren. Ich glaube, dass deine Olympus auch in 10 Jahren noch irgendwie repariert wird. Die sind ja sehr beliebt, die Kameras. Mhm. Und wenn die Firma weg ist, sind deshalb ja immer noch genügend Leute da draußen, die so eine Kamera haben und die auch irgendwie repariert haben müssen.
Ja, sie müssen in erster Linie mal genügend Reserve noch irgendwo auf Halde liegen haben, denn den Defekt, den ich hatte mit der EM Mark I, die sich nicht mehr einschalten ließ, die habe ich ja eingeschickt, und die wurde dann tatsächlich komplett umgetauscht. Also da hat sich die Reparatur nicht gelohnt, sondern ich habe einen neuen Body gekriegt.
Tja. Ach, ja. Lass uns mal noch kurz bei Canon bleiben. Wir hatten vor ein, zwei Sendungen mal dieses Thema mit Sprache und Fotografie, und da ging es unter anderem auch um dieses Thema Master und Slave im Zusammenhang mit Blitzen hauptsächlich in der Fotografie. Canon hat das jetzt bestätigt, dass sie das schon seit Ende 2017 sind sie dabei, das zu überarbeiten. Konkret weiß ich es nicht, aber es steht da in all new products and materials, these terms are no longer used. Das heißt, in neuen Sachen findet man diese Terms nicht mehr. Das ist allerdings nicht als Update nachrüstbar, weil die LCDs, die haben das halt fix eingebacken.
Ne? Ja, das ist ja kein... So
Das ist keine Matrix-Display, das ist halt so ein trockenfertigtes LED, ne?
Ja.
Naja.
Müsstest aber du das Display spannend, tauschen.
Genau, super. Ich finde das aber spannend, weil Canon, nach allem, was ich mitbekommen habe, und ich habe ja für die vor ein paar Jahren in New York auch mal einen Workshop gehalten und habe dann auch tatsächlich so Canon-Trainingsmitarbeiter aus den USA kennengelernt und habe mit dem mal ein bisschen reden können, wie denn die Firma so drauf ist. Ne? Wie ist das für Canon zu arbeiten? Und da war so die allgemeine Aussage, es ist schon eine träge Firma. Also die ist jetzt nicht so, wir müssen immer vorne mit dabei sein, sondern die machen Sachen sehr, sehr bedacht. Mhm. Scheint aber für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch eine sehr loyale Firma zu sein. Also sie meinten, wenn du dich ordentlich benimmst, also was man ja in der Firma eigentlich auch tun sollte, dann bist, also die meisten Leute, die dort arbeiten, sind über 15 Jahre dort gewesen, die, mit denen ich da zu tun hatte.
Das ist
also gut. Da ist nicht mal schnell irgendwie 2-3 Jahre und dann ist wieder gut, sondern da scheint tatsächlich so eine ganz guter Zusammenhalt und ein ganz gutes Verhältnis zwischen
Mitarbeitern
zu sein. Absolut. Und deshalb finde ich es jetzt aber interessant, weil es ist ein träger Haufen, aber dass die das Thema dann quasi schon auf der Liste haben, fand ich spannend.
Ja, es muss ja nur an die richtige Stelle rangetragen werden. Ne? Also wenn das dann irgendwie das Marketing erstmal trifft und die sagen, ja, da sollten wir jetzt mal ein bisschen nach vorne gehen. Dann. Mhm. Also bei uns in der Firma ja auch so. Wir überlegen schon auch, was wir tun, versuchen natürlich auch schnell dem Kunden zu helfen, aber es gibt immer ein paar Sachen, die natürlich ja eine höhere Außenwirkung haben als andere.
Mhm. Gehen wir noch mal kurz zu Olympus zurück.
Ja, sie sind endlich damit rausgekommen. Ganz genau. Es gibt jetzt auch ein Webcam-Modus oder eine Software für den Webcam-Modus für die Olympus-Kameras und zwar für eine ganze Reihe von Kameras. Das heißt, ihr könnt jetzt die Kameras auch über USB an den Rechner anschließen und direkt als Webcam in diversen Apps benutzen. Einschränkung derzeit nur unter Windows. Es gibt bisher keine offizielle Aussage zu Mac. Man vermutet natürlich allenthalben, dass da dran gearbeitet werden würde, aber wissen tun wir es nicht.
Die haben doch alle mit Windows angefangen, oder?
Haben alle mit Windows, ja. Erstmal. Also ich glaube, keiner war mit Mac first. Also das werden sie sicherlich noch nachliefern. Und die Modelle, die unterstützt werden, die bieten eine kleine Überraschung oder auch nicht. Also mit dabei ist die EM1X, also das ganz fette Teil. Mhm. Es ist aber auch dabei die EM1, also meine Mark 1, die alte, die kann das. Mhm. Die EM1 Mark 2, die jetzt hier gerade dran ist, die kann das. Die EM1 Mark 3 auch, also die 1er-Serie durchgängig. Und die EM5 Mark 2 kann das, nicht die 3. Und jetzt fragt man sich, warum kann denn die 3er das nicht? Aber das ist vielleicht auch so ein Punkt, wo man schon hätte mal vermuten können, dass irgendwas bei Olympus nicht mehr so richtig läuft und dass man da versucht, irgendwelche Dinge zu ändern, um irgendwie, weiß ich nicht. Es ist nämlich die EM5 Mark II draußen gewesen, die sehr, sehr mächtig ist. Und dann kam die Mark III und die Mark III, trotz höherer Versionsnummer, konnte weniger. Sie kann nämlich zum Beispiel kein Tethern. Also Tethern geht nicht mit der Mark III. Das haben sie rausgenommen, wahrscheinlich um die Grenze zu den höheren Modellen, zu den Einsern wieder aufrechtzuerhalten. Das ist eigentlich ein ziemlicher Scheiß-Move, muss man sagen, weil das geht natürlich aus der Nummer nicht so richtig hervor. Und da hätte ich gesagt, komm Leute, dann stellt die 5er-Serie ein und nimmt eben die 10er dafür und lasst die das halt nicht können. Das fand ich schon ein bisschen blöd. Und das rächt sich jetzt natürlich bei diesem Tool, weil natürlich das Tether-Feature dafür benutzt wird, also sprich die Möglichkeiten, Signal über USB auszugeben. Und wenn die Kamera das gar nicht kann, weil was weiß ich, die Hardware das gar nicht hergibt oder die Schnittstelle nicht verlötet ist oder was weiß ich, dann geht das eben auch nicht. Also alle, die eine neuere EM5 Mark III haben, sind an dieser Stelle gekniffen. Die Besitzer der älteren mit der Mark II können das dann nutzen. Ein bisschen doof, aber so ist es halt nun mal.
Aber das muss auch nicht unbedingt der endgültige Stand sein. Ne? Das
weiß man nicht. Naja, das Feature ist nicht drin. Also da ich kann das.
Achso, das kann.
Die kann das nicht tethern. Also schon als sie rausgekommen ist, hat das große Kontroversen gegeben. Was sie auch dazu schreiben ist, es ist kein Sound aus der Kamera, der darüber kommt. War klar, das Tether-Feature hat natürlich keinen Ton mitgeliefert. Da ging es darum, halt die Kamera auszurichten für eben Tether-Shooting. Mhm. Es kommt also kein Sound darüber und man verweist dann zum Beispiel auf den Oli LSP-Recorder, den man dann als USB-Mikrofon nutzen kann. Oder man nutzt eben jedes andere USB-Mikrofon. Könnt ihr ja dann machen, wie ihr wollt. Mhm. Ja, nett, aber ich finde es gut, dass sie endlich auch aus der Hose gesprungen sind und da die Funktion nachliefern. Ich habe es jetzt nicht ausprobiert, weil, wie gesagt, ich habe jetzt hier eine HDMI-Lösung. Aber ja, spannende Kiste. Ich würde vermuten, dass das mit der EM1 Mark I, also mit der alten, nicht so sonderlich flüssig läuft. Da haben wir ja auch schon drüber gesprochen. Ich denke mal, dass du dann irgendwas zwischen 12 und 15 Frames oder sowas die Sekunde kriegst. Keine Ahnung, das wäre jetzt ein Testwert. Mit der Mark II und der Mark III wird es sehr flott sein, weil die USB 3 auch haben. Also da kommt einfach mehr Daten.
Ja, aber ob dann das Tethering-Feature dir mehr gibt, also er hat das gerade demonstriert, ich habe da gerade mal das Video laufen lassen. Das ist jetzt nicht repräsentativ in unserem Video, weil das über so einen Screengrab geht und dann möglicherweise das auch nochmal irgendwie Frames verliert, aber ich habe es hier direkt gesehen und das waren auch keine 30 Frames pro Sekunde. Das waren irgendwas zwischen 15 und 20. Also ich glaube, diese Tethering-Features sind halt nicht für das gemacht.
Es ist nicht für Live-Video gedacht, ja.
Die sind jetzt halt, die werden jetzt anders genutzt, als sie eigentlich konzipiert waren. Das geht vielen von diesen Herstellern so.
Wobei man dann auch wieder sagen muss, wenn jetzt was weiß ich hier so ein Go-To-Meeting oder Zoom oder sowas machst mit 20 Leuten, dann ist glaube ich auch ziemlich egal, weil was da dann noch an Videoqualität rüberkommt,
das
mal ganz ehrlich.
Das spielt tatsächlich eine untergeordnete Rolle. Und dass das zuerst auf Windows kommt, ist übrigens auch klar, wenn man mal mit Entwicklern redet. Also ich hab jetzt hier einigen Kontakt. Ne? Das, was wir jetzt hier für unsere Videoversion aufnehmen, das machen wir über dieses OBS Ninja, über so ein WebRTC-basiertes Tool. Und der Entwickler, mit dem bin ich jetzt, auf dessen Discord bin ich immer wieder mal am Reden in letzter Zeit, weil ich nochmal irgendwie einen Vorschlag habe oder ein Feature oder sonst was. Mhm. Und der entwickelt das natürlich so, dass es auch auf dem Mac funktioniert. Aber er sagt, das ist kein Spaß. Das ist also gerade diese ganzen audiovisuellen Geschichten. Mhm. Wenn du in dem Moment, wo du was als virtuelle Webcam zur Verfügung stellen willst, dann kommst du in größte Bredouillen mit irgendwelchen App-Signing-Geschichten und sonst was. Da musst du dann tatsächlich durch irgendwelche Reifen springen, um das dann zum Beispiel in Skype sichtbar zu machen oder in Zoom und. Mhm. Das ist alles sehr, sehr aufwendig. Da hat er nicht viel Spaß mit.
Und es ist, glaube ich, dann unter Catalina wieder anders als unter Mojave und da ist wieder anders als Code unter El Capitan.
Ja. Genau. Das ist also alles nicht so. Und gerade unter Catalina, da sind die Daumenschrauben, was Systemsicherheit angeht, so dermaßen kräftig angezogen, dass das einfach, ein bisschen.
Es geht.
Bisschen schwierig ist.
Aber nicht
eine Challenge.
So mal eben, genau.
Eine Challenge. Nur gut.
Ist so ein bisschen wie wenn du für Android-Programme schreibst, dann kannst du relativ einfach einen APK kompilieren. Und wenn du den Download-Link hast, dann klickst du da drauf und installierst dir das auf deinem Android-Telefon und kannst dann da mal mit testen und debuggen und so Zeug mitmachen. Wenn du das mit iOS machen willst, dann brauchst du ein Provisioning-Profile und du brauchst ein Zertifikat und du brauchst dies und brauchst das. Und dann musst du das Telefon direkt an den Rechner anstöpseln, auf dem du kompilierst, sonst kriegst du das nicht drauf, außer wieder über andere lange Umwege. Schwieriges Thema.
Yay, super.
Auf der anderen Seite funktioniert unter iOS einfach sehr vieles sehr, sehr gut, was unter Android einfach sehr, sehr träge. Aber das ist eine andere Geschichte und soll zu einem anderen Zeitpunkt erzählt werden.
Da hast du zwei Seiten. Ne? Das eine sind die User und für die muss es natürlich sehr, sehr einfach sein. Und dann hast du die Entwickler und für die ist das entsprechend wahrscheinlich etwas schlimmer. Okay, lassen wir das. kommen wir zu erfreulichen Dingen. Nämlich, ich mache mal das grüne Banner hier an.
Oh ja.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Ja, wir werden wieder unterstützt von Enjoy Camera. Das sind die mit dem Fotozubehör. 5% auf jede Bestellung mit dem Code HappyShooting2020. Und heute gibt es das hier. Das hier ist, warte mal, ich mache mich mal größer, so.
Für die, die kein Video haben, was ist denn das hier?
Ich hol's mal raus und dann zeige ich's mal. Das ist ein Kugelkopf, das, was man oben auf dem Stativ drauf tut. Also ein Stativkopf.
Ich wollte gerade sagen, ich habe doch selbst einen Kugelkopf.
Kameras, du hast einen Kugelkopf, ja. Wir haben Kugelköpfe. Aber das ist einer aus, der wird aus Alu sein oder sowas. Und es ist ein, erstmal recht unspektakulär. Der hat die üblichen Funktionen. Also du hast einmal das Schräubchen, um den Kugelkopf zu lösen. Dann hast du unten noch eine zweite Schraube. Das ist die, um die horizontale Drehung zu ermöglichen. Also damit du den tatsächlich dann einfach, also nur also Panoramafunktion quasi. Du hast da auch tatsächlich so eine Gradeinteilung unten drauf, was sehr praktisch ist. Dann haben wir oben eine Platte. Diese Platte ist eine Arca-Swiss-Platte. Das Ding ist also voll Arca-Swiss-kompatibel. Und dann haben wir den Mechanismus. Und der macht Spaß. Weil ich habe bei Arca-Swiss immer, ich mag's gerne, wie ich's von Manfrotto kenne, ne? Dieses Klack und dann zieht sich das da irgendwie fest und gut ist.
Deswegen habe ich bei mir so eine Schnellwechselplatte auch mit so einem Hebel drauf. Also Hebel aufmachen, reinstecken, Hebel zumachen.
Das hier kommt mit sowas.
Und bei dem hier ist halt immer eine Schraube. Da musst du Arca-Swiss muss immer losschrauben und dann wieder festschrauben. Ja,
hier nicht. Hier nicht, und das ist das Schöne, dieser Hebel, der hat quasi so eine kleine, so eine Verriegelung, die machst du auch mal, ich mach's nochmal kurz hier aus.
Bleibt die dauerhaft offen oder schnappt die wieder zurück?
Nee, die schnappt nicht, aber du hast also hier an dem Hebel hast du so einen kleinen schwarzen Riegel, an dem ziehst du und dann kannst du diesen Hebel aufmachen.
Also ist gesichert,
okay. Und dann öffnet sich diese Spannbacke quasi und dann kannst du einfach diese Arca-Swiss-Platte rausnehmen. Das ist durchgängig, das heißt, du kannst auch lange Arca-Swiss-Platten reinmachen.
Das ist gut.
Und wenn du es zumachen möchtest, dann ziehst du einfach diesen Hebel und der zieht dann wirklich so.
Also er schnappt so
fest, da geht es kaum.
Und dann ist er verriegelt.
Nicht, sondern du ziehst ihn über so einen Widerstand drüber.
Ja, okay,
und dann also ist er verriegelt und geht auch nicht mehr auf.
Es schnappt nicht, es knupscht.
Es knupscht. Also er ist dann auf jeden Fall fest und das aber tatsächlich mit ordentlicher Spannung. Die kannst du noch regulieren. Du hast hier vorne eine kleine Schraube.
Das wollte ich gerade fragen. Kannst du den Abstand noch fein justieren? Weil es gibt ja manchmal Platten, die sind zwar kompatibel, aber haben nicht das exakte Maß.
Nee, kannst du justieren. Und dazu hat das Ding obendrauf noch eine Libelle, wie sich das gehört für eine
das ist ganz cool,
ordentliche
Und die Libelle ist oben dran, oder? An der Schnellwechselplatte?
Die ist an der Platte, also nicht am
nicht
an der Arca-Swiss-Platte, die an die Kamera kommt, sondern an der Halterung.
Am beweglichen Teil, ja, alles klar.
Genau, die kannst du sogar noch wechseln, die ist mit zwei Schrauben festgemacht. Keine Ahnung, kann man vielleicht so taktische Zusatzgeräte dran machen, keine Ahnung.
Laserpointer.
Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht.
Ich mag diese Farben von diesem Three-Legged Things, ich stehe total auf dieses Orange, ich mag das, dieses Kupfer-Orange. Genau. Das ist schön.
Ansonsten, ich sag mal, wenig spektakulär, aber wirklich cool gebaut vom Aussehen her. Ja, ich finde die Farben ganz apart. Und jetzt kommen wir noch zur Tragfähigkeit, weil das ist ja immer so eine Frage, was kann ich denn da das drauf machen? Sie geben an 40 Kilo.
40?
Also das hier ist mal ein Stabilitätsding. Ich versuche hier gerade mal dran rumzuziehen und so. Also wenn das sitzt, dann sitzt das, glaube ich.
Also 40 hätte ich jetzt Schwierigkeiten, das zu testen. Aber da müsste man wirklich mal mit einem fetten Tele drauf arbeiten und dann mal gucken, was das hält. Und dann komme ich wahrscheinlich schon wieder an das Limit, was ich mit meiner 5D habe, mit dem dicken, mit dem schweren Tele. Das ist nämlich die Bodenplatte 5D, die Bodenplatte von der 5D, die ist nicht so stabil wie manch ein Kugelkopf. Das heißt, da wippt dann die Bodenplatte.
Mit 40 Kilo komme ich an die Grenzen der Stative, die ich habe. Also
ganz genau.
Ja.
Interessant. Okay. Ja gut, so viel muss man nicht drauf machen, aber es ist ja gut, ein bisschen Reserve zu haben.
Nun gut, also Three-Legged Thing, das nice. Teil hier gibt es beim Sponsor enjoycamera.com. Ihr könnt es dort käuflich erwerben und bekommt 5% auf jede Bestellung mit dem Gutschein Happy Shooting 2020. Und wir sagen vielen, vielen Dank.
Ist das jetzt eigentlich in Space Gray? Space Gray?
Quasi? Ich habe keine, genau, ich weiß es nicht.
Weil Orange, ja, schon. Das hat weil das ich habe ja hier auch von Three-Legged, habe ich auch einen Kugelkopf hier drauf und der ist aber blau mit dem Orange. Was auch ganz schick ist. Aber
das Farbschema ist orange, schwarz und grau und das Ganze mit so einer mattierten Oberfläche.
Sieht sehr professionell aus, jedenfalls. Sehr schön. Ja, das Blaue sieht halt immer so ein bisschen verspielt aus, aber naja, gut. Nett. Gut. Nett.
Schön. lass uns mal kurz über E-Sport reden. E-Sport.
Meinst
Hast du dich schon mal mit E-Sport beschäftigt?
Schnelle Elektroautos oder was meinst du?
Nee. Also Sport,
der... Oder meinst du Spieler, also...
Sport, der online stattfindet. Also so, da reden wir tatsächlich
World von... World of Warcraft und sowas, oder wie?
Ja, sowas kann da schon drunter laufen. Und jetzt im Rahmen der Pandemie sind ja dann auch diverse Sportveranstaltungen nach online gewandert. Also in den USA zum Beispiel NASCAR. Ja, das findet tatsächlich online statt. Und zwar mit den NASCAR-Fahrerinnen und Fahrern.
Also doch schnell fahrende Autos, nur virtuell.
Nur virtuell, die quasi hinterm Bildschirm sitzen, wahrscheinlich okay. Mit entsprechenden Cockpits und so weiter, aber die jetzt quasi dann solche Fahrten auch virtuell machen. Also da ist eine Transformation da und natürlich wird das auch wieder irgendwann live stattfinden. Wenn es nicht jetzt schon wieder live stattfindet, weiß ich nicht. Also da hat sich was bewegt, da hat sich was verändert, was ich erstmal interessant finde. Und was natürlich an der Stelle nicht unerwähnt bleibt oder nicht unberührt bleibt, ist dann auch das Thema Fotografie. Was machst du? Also in Spielen, dieses Thema Ingame-Fotografie, das ist ein Thema, was schon seit einiger Zeit kursiert. Also spätestens seit, ich weiß nicht, so Unreal Engine 3 wird das interessant. Manche Spiele haben auch tatsächlich einen Fotomodus. Ne? Dann kannst du reingehen und kannst hier Bilder machen. Jetzt werden aber teilweise in den Spielen ja tatsächlich auch Rennen gefahren, die auch dann mit entsprechenden Namen und mit entsprechenden Marken und so weiter drin sind. Und solche Rennen passieren dann durchaus auch auf den virtuellen Kursen, die es auch in echt gibt. Also da fährst du dann auf dem Nürburgring oder sonst wo rum. Und das ist jetzt nicht uninteressant für diejenigen, die da Bilder davon brauchen, weil natürlich gibt es dann diese Rennen auch tatsächlich. Auf ESPN laufen solche Rennen, also auf dem großen Sportsender in den USA.
Okay.
Da laufen jetzt teilweise virtuelle Rennen mit Kommentatoren, mit Boxenstopps, mit allem, was dazu gehört. Und eine der Plattformen, auf denen das passiert, heißt Gran Turismo.
Und, ist das nicht auch ein Spiel?
Ja, das ist ein Spiel oder eine Spielplattform, genau, okay. Auf der das eben virtuell passiert. Und was jetzt passiert ist, gut, was machst du jetzt mit dieser Fotografie? Weil es gibt Berichterstattung auf ESPN, es gibt natürlich auch Publikationen, die Fotos brauchen. Setzt du da jetzt einfach irgendwelche Leute vor einen Bildschirm und sagst, macht mal Screenshots?
Also für die Live-Übertragung kann ich mir das ja vorstellen, weil es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich solche Spiele gespielt habe, aber früher war das so, dass du ja mit Tastendrucken dann sagen könntest, welches Fahrzeug soll die Kamera verfolgen, soll die statisch sein und schwenken oder soll sie hinterherfliegen oder vorherfliegen oder oben drüber. Also sowas kannst du ja für die Live-Berichterstattung machen, aber jetzt als Fotograf bauen die da jetzt spezielle Features dafür ein, dass du sagst, okay, du kannst jetzt hinter der Absperrung in der Kurve sowieso dich mit einem 800mm hinsetzen und dann mach mal selber oder wie machen die das jetzt?
You got it.
Im Ernst?
Das machen die. Ja, also wir reden jetzt davon, dass dass jetzt tatsächlich die Menschen, es gibt so mehrere Gruppen. Es gibt die draußen dann am Bildschirm sitzen bei ESPN und die gucken das. Die kriegen natürlich ein kuratiertes Erlebnis mit Schnitten und allem drum und dran und mit Kommentaren und so weiter. Und dann gibt es jetzt Leute, die dort virtuell, ich gehe mal davon aus, auf den Rängen sitzen können, ne? Also dann quasi auch so ein bisschen dabei sind, aber im Publikum innerhalb des Spieles, das vermute ich zumindest. Und jetzt gibt es die Menschen, die professionell fotografieren.
Das heißt, die haben dann quasi ein virtuelles Avatar, sag ich mal, also laufen dann quasi da wahrscheinlich in den Wegen rum, wo sie auch real rumlaufen dürften, vermute ich mal.
Ja,
und sind quasi als eigener Teilnehmer in diesem Spiel dann drinne.
Jetzt wird's interessant. Also die haben quasi, also der Entwickler Polyphony Digital heißen die Gran Turismo entwickeln, haben jetzt zum einen denen die Möglichkeit gegeben, dass die sich dann in Bereichen dort innerhalb dieses Spielfeldes bewegen können, in dem normalerweise keiner hinkommt oder nur Fahrer. Also sprich in the pit irgendwo, da wo halt die Action ist, ne, wo man gerne ist, wenn man fotografiert. Also da, wo die auch sonst wären, wenn es echt wäre. Das ist das eine. Also da gibt es tatsächlich spezielle Playstations dafür, die spezielle Units sind, die das dann irgendwie können. Das heißt, du hast quasi einen Bildschirm. Ich VR wird es wahrscheinlich noch nicht sein, aber das ist dann zumindest ein Bildschirm. Das ist das eine. Das andere ist, dass Polyphony Digital ein voll funktionierendes Kamerasystem entwickelt hat für das Spiel, wo die Fotografierenden dann Kontrolle haben über Blende, Belichtungszeit, Zoom und so weiter. Wie realistisch das dann wird, aber es kommt ja schon in der virtuellen Videoversion sehr realistisch rüber, kann ich mir vorstellen. Jetzt wird es aber noch interessanter. Das ist also das eine, da gibt es also jetzt auserwählte Menschen, so wie in echt, die dann da auch fotografieren dürfen an den entsprechenden Stellen in diesen virtuellen Live-Events. Und wer hat das exklusive Recht, diese Bilder dann zu lizenzieren? Getty.
Okay.
Also Getty hat das Recht
auf diese Bilder gemacht. Ja, okay.
Exclusive Photo Agency of Gran Turismo's Global Lineup of Esports Events. Also das ist...
Das heißt, du bist als virtueller Fotograf auf einem virtuellen Sportevent, aber die Bilder, die du machst, sind dann nicht deine?
Naja, wie das dann immer auch laufen möchte. Die Details habe ich mir nicht angeguckt, aber du kannst dann zumindest, oder beziehungsweise die Publikation, die Bilder brauchen, können dann, wie bisher auch, über Getty sich dann die Bilder vom Rennen so und so aus so und so.
Also sie wollten das wahrscheinlich irgendwie ja zentralisiert haben, damit wenn du jetzt Bilder haben willst, dann nicht wieder irgendwie von 100 verschiedenen Fotografen irgendwelche Bilder zugeschickt
werden. Ja, das sind riesige Lizenzgelder, auf dem Spiel. Und die haben natürlich jetzt auch einen Weg gesucht, wie sie weiterhin Kohle machen können. Und die bilden jetzt quasi die echte Fotowelt von diesen Rennen auf die virtuelle ab. Ich habe jetzt keine Ahnung, was es bedeutet, sich da akkreditieren zu lassen. Ja? Wenn du irgendwo im echten Leben auf so einem Rennen fotografieren willst, hast du ja immer die, das sind andere und dann stehst du da Ellenbogen an Ellenbogen und hast keinen Platz und es ist, was weiß ich, Gedränge und so weiter. Ich könnte mir natürlich jetzt vorstellen, dass die hier auch einfach noch mehr Leute zulassen, da zu fotografieren, weil das ist ja virtuell, ne? Du musst ja die anderen gar nicht mal sehen. Die kannst ja quasi den gleichen Platz einnehmen.
Ja, aber sie könnten das ja simulieren mit einem Avatar, dass der dir dann auch im Weg steht. Ich meine, das gehört ja auch dazu.
Virtueller Avatar, dessen Hinterkopf du dann auf deinem Bild mit dem 500mm
Objektiv drauf hast. Ja, so im richtigen Augenblick selbst das Foto machen und mit dem Ellenbogen den Nachbarn so ein bisschen... Ich weiß nicht, ob die das absichtlich machen. Ich unterstelle ja einfach irgendwelche Dinge, aber eigentlich sind die alle ganz
nett. Der linke Shoulder-Button macht das dann genau.
Genau. Nee, keine Ahnung, wie das dann da läuft. Weiß ich nicht. Aber du hast schon recht. Ich meine, dadurch, dass das virtuell ist, können da auch 100 Leute am selben Spot stehen. Ne?
Ist ja. Natürlich. Keine Ahnung, ob das so ist, aber ich fand es auf jeden Fall bemerkenswert, dass sich da jetzt die Fotografie, wie so vieles jetzt in den virtuellen Bereich bewegt, macht sie schon länger, aber jetzt kommt sie langsam aber sicher so in Bereiche, wo es dann schon fast wieder spannend wird. Ich meine, du hast dann, wie auch immer dann dieses Foto, diese Kamera bedient wird, ich vermute, die haben da keine kameraförmige Fernbedienung, mit der sie dann irgendwie was machen, sondern
das wird über den Controller laufen,
über die Controller irgendwie laufen, wobei das natürlich dann eigentlich nur der nächste Punkt, ne? Dann hast du irgendein so Dummy-Body mit Knöpfen und Reglern und warum nicht?
Ja.
Und das Ganze im Virtuellen, ne? Dann bist du VR und so, dann kannst du, ne? Also ich kann mir schon vorstellen, dass es noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist.
Ah, jetzt stell dir das mit einer Oculus vor.
Ja.
Dass ich dann da wirklich umguckst und bewegst und dann richtig einen Mitzieher machst und so. Könntest ja dann also quasi, die haben doch jetzt diese Handgesten, das heißt, du könntest jetzt einfach so einen Mitzieher dann machen.
Ja, warum nicht? Red Knight sagt, das Gran Turismo hat das nicht mit drin, das, ja, das ist richtig, die haben eine spezielle Version für diese mit dem Fotografieren gemacht und dann meint er noch, wenn die Rennen in GTA gefahren werden, wird's gut. Ja, Grand Theft Auto, ich glaube, dass da wird's mit lizenzierten Bildern noch ein bisschen schwierig. Ja, aber...
Interessant.
Nun gut.
Ja, wohin die Reise so geht, ne? Wohin die Reise geht, kann ich dir nicht sagen, wohin die Raw-Bilder gehen. Das kann ich aber sagen. Der John hat nämlich eine Frage. Hallo Boris, ich hätte eine Frage zu Lightroom. Eventuell habt ihr das schon mal besprochen. Besteht die Möglichkeit, die RAWs von der Kamera auf eine externe SSD zu packen, um die dann von dort aus in Lightroom zu bearbeiten? So als Präsentation gegenüberlaufende interne Festplatten. Gruß John. Und dann sage ich, ja, das geht natürlich selbstverständlich. Das geht gleich auf zwei verschiedene Möglichkeiten. Also du kannst natürlich exakt das machen, was du beschrieben hast, nämlich die SD-Karte einfach irgendwie an den Rechner anschließen und alles rüberkopieren auf eine externe SSD und dann von dort aus nach Lightroom importieren. Würde ich aber einfacher machen. Du steckst nämlich einfach die SSD an deinen Rechner, die SD-Karte oder deine Speicherkarte halt mit den RAWs, steckst du an, Lightroom geht auf, der Import-Dialog öffnet sich und im Import-Dialog, da hast du ganz rechts so eine Spalte mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, wo du oben sagen kannst, welche Vorschaugröße du berechnen lassen willst und. Und irgendwo so im unteren, mittleren Bereich, da kannst du sagen, wohin die RAWs kopiert werden sollen. Das ist halt standardmäßig die interne Festplatte oder SSD. Und da kannst du natürlich auch irgendein anderes Laufwerk angeben, was an deinen Rechner angeschlossen ist und kannst sagen, ich möchte diese Bilder importieren, aber die RAWs sollen auf diese Platte kopiert werden oder SSD. Und dann macht Lightroom das. Das heißt, dann werden deine Daten kopiert oder verschoben. Ich würde bei Speicherkarte immer kopieren anwählen. Das kannst du ganz oben im Import-Dialog einstellen, ob kopieren oder verschieben sein soll. Sagst du kopieren, ja, und wenn er das fertig hat, dann hast du die RAWs auf deiner externen SSD liegen, auf deiner angeschlossenen, und trotzdem sind sie in den Katalog importiert und du machst ganz normal weiter, als ob sie lokal wären. Gar kein Thema. Mhm. Ich weiß, dass es Fotografinnen gibt, die das machen mit NAS-Laufwerken, also mit Netzwerklaufwerken, die beim Import direkt sagen, schieb's mir gleich aufs NAS, weil es dann von da aus dann automatisch gesichert wird in die Wolke und so weiter. Und dann wird auch da bearbeitet. Das mache ich aus Performance-Gründen nicht, weil das einfach bei mir mit der Netzwerkanbindung dann doch am Ende ein bisschen zu träge ist dafür. Bei mir ist es so, dass ich immer erst auf den lokalen Rechner, im Augenblick auch noch auf die interne SSD importiere mit Lightroom. Und wenn der Job bearbeitet ist, dann verschiebe ich das in Lightroom. Da gibt es dann, wenn du in Lightroom in der Bibliothek bist, links die Seite mit den Ordnern. Da tauchen alle Laufwerke auf, die angeschlossen sind an den Rechner. Da taucht auch mein NAS auf, wenn das gemountet ist. Und dann kann ich da in Lightroom einfach Drag and Drop machen auf das NAS. Und dann verschiebt er das, passt die Verknüpfung im Katalog an, sodass ich ganz normal weiterarbeiten kann. Nur die Bilder werden dann eben vom NAS geladen. Und in der Tat bin ich selbst schon am Überlegen, weil ich habe hier in meinem iMac auch nur eine 500er SSD drinne, wo im Augenblick auch noch ein paar Bilder drauf sind. Ich bin in der Tat am Überlegen, mir eine externe SSD hier noch ranzuschließen, vielleicht nochmal eine 500er oder sowas, um diesen lokalen Import darauf zu machen, um eben die System-SSD freizuhalten, wo wir jetzt hier durch unsere Videogeschichten einfach auch ein bisschen mehr Platz brauchen. Also du noch mehr als ich, aber ja, ich speichere auch ab und an ja mal ein Video jetzt und da braucht man doch ein bisschen mehr Platz und da will ich das dann genauso machen. Ja, John, geht also ganz einfach.
Meine Bilder sind auch auf einer externen Platte, tatsächlich auf einer drehenden Platte, die hier hinterm Rechner steht. Und das ist so ein 8 Terabyte Bolide und da sind so verschiedene Backups drauf und eben auch die Bilder, weil ich einfach ja intern nicht den Platz für das Zeug habe. Mhm. Und das ist auch dann der einzige Grund, warum mein Lightroom noch manchmal ein bisschen hinkt, weil er muss halt auf die drehende Platte zugreifen, um sich
und die muss erst hochfahren und so.
Ja. Naja, oder er muss halt, um Previews zu rechnen, dann doch irgendwie auf der Platte rumrattern. Mhm. Wenn die dann mal gerechnet sind, die Previews, dann sind es wieder lokale Previews auf der SSD, weil da dann ja die Preview-Datenbank ist. Also es ist, ja, aber es ist problemlos möglich. Auch das Verschieben daraus ist total simpel. Ne? Das,
ja, also das ist wirklich
muss das auch ab und, ich muss das auch mal wieder machen, weil ich habe tatsächlich mal irgendwie beim Import war die externe Platte gerade nicht angestöpselt und dann hat das auf intern umgestellt und dann habe ich vergessen, es wieder zurückzustellen und jetzt irgendwie seit einem Monat sind die Bilder auf die interne gelaufen und die verschiebe ich jetzt auch mal wieder nach draußen.
Ja. Ja. Chris, du kannst übrigens die drehende 8 Terabyte Platte auch wegtun und kannst dir eine SSD nehmen. Die gibt es jetzt offiziell auch in 8 Terabyte im Consumer-Bereich. Ist ein Schnapper.
Im Consumer-Bereich, aber nicht im Consumer-Preisbereich.
Naja, weißt sind du? Knapp über 800 Euro halt.
Ja, es ist super.
Ja, was dafür ist sie dann schnell.
Die 8 Terabyte-Platte hat mich, glaube ich, einen guten Hunni gekostet oder so.
Ja, ist ja.
Ja, jetzt im Moment ist es gerade nicht so. So locker sitzt es dann nicht. Das ist leider. Echt 800 für eine.
Ja, 830 oder so. Mhm.
Für eine SSD mit 8 Terabyte?
Mhm. Das ist gut, ne? Also für eine SSD ist das ein guter Preis. Es ist nicht, dass ich das jetzt ausgeben wollen würde, aber. Ja, ja.
brauche einen Mäzen, unbedingt. Es
kommt langsam in Regionen.
Ja.
Herrlich. Wir haben noch zu Lightroom, noch etwas zu Lightroom. Und zwar hat uns der Michael Folgendes per Audio eingesprochen. Jetzt musst du da oben dieses. Nee, da.
Da.
Hallo
da.
Boris, hallo Chris. Ihr wünscht euch ja gerne Audiokommentare, deshalb schicke ich euch jetzt mal einen Kommentar zu einer Hardware, die ich für Lightroom benutze. Ich hatte lange nach einem MIDI-Controller gesucht und bin dann bei Native Instruments Core 2 fündig geworden. Der ist relativ günstig zu kriegen bei eBay, wenn man mal einen findet. Der ist sehr gut verarbeitet aus Aluminium, alles ist sehr fest und klappert nicht. Der hat 8 Rotaries, die man sich frei belegen kann, zusätzlich noch einen großen Drehregler, den ich zum Rein- und Raussuchen nutze, 12 Tasten, die man frei benutzen kann. Und wenn man sich erstmal durch die Einstellungen durchgearbeitet hat, um den Core zu programmieren, kann man doch super die ganzen MIDI-Adressen einstellen. Man kann mehrere Gruppen erstellen, zum Beispiel Standardeinstellungen oder dann die Farben nur oder Bereichsreparatur kann man sich auswählen und jedes Mal hat man neue MIDI-Adressen, die dann in MIDI2LA hinterlegt sind und damit lässt sich doch sehr schnell durch viele Bilder durcharbeiten. Ich habe gerade mehrere Mitarbeiter fotografiert und man ist sehr schnell durch mit den ganzen Bearbeitungen, da man die Tastatur eigentlich nicht mehr in die Hand nehmen muss, sondern einfach nur noch mit dem Controller arbeitet. Und ich hoffe, es nützt irgendwie was und probiert es nochmal aus. Happy Shooting!
Das ist immer wieder interessant zu hören. Und zwar, was er da tut, ist eben, dass er Lightroom mit einem MIDI-Controller bedient, der eigentlich ja gar nicht dazu gedacht ist, Bilder zu bedienen, sondern das ist eigentlich eher so im Musikbereich wird das benutzt, um halt Instrumente zu bedienen oder ja Lautstärken zu regeln und ähnliches. Und es gibt da zwei Lösungen, die auch auf dem Mac funktionieren. Das eine ist halt das MIDI2LR, also MIDI, MIDI2LR. Ich habe mal in den Shownoter-Kanal einen Link geschickt, wo so eine Installationsanleitung ist. Das ist halt ein Stück Software, was die Brücke herstellt zwischen MIDI-Controllern. Das ist ein Standardprotokoll. Es gibt heutzutage MIDI-Controller, die einfach per USB angeschlossen werden und dann stehen sie dem System zur Verfügung.
Das ist Open Source, oder?
Ich glaube ja, das ist Open.
Ja.
Und das ist also eine Schnittstelle zwischen diesen MIDI-Controllern und Lightroom, weil Lightroom wiederum hat eine Schnittstelle, die von außen angesprochen werden kann, so eine API. Und es gibt noch ein paar zusätzliche Möglichkeiten, das über Fernbedienung eben zu steuern. Und das tun die da. Und dann kann man eben sagen, guck mal hier, ich habe hier einen Drehknopf, das ist Adresse sowieso, das müsst ihr auch nicht wissen, da dreht man halt an dem Knopf und die Software erkennt das dann, welcher Knopf das ist. Und dann sagt man, damit möchte ich jetzt die Sättigung verstellen oder damit möchte ich, was weiß ich, den Kontrast regeln und so weiter. Und wenn ich drauf drücke auf diesen Knopf, dann will ich zum nächsten Bild oder zum vorherigen Bild. Und dann gibt es halt zig Möglichkeiten, sich das Ding zu belegen. Da gibt es auch fertige Produkte, hatten wir auch schon mal ein paar vorgestellt, die das dann eben mit so einer zentralen API-Schnittstelle machen und die vielleicht auch mit Adobe noch gearbeitet haben, um ein paar Spezialitäten zu machen, die so mit MIDI2LR nicht so ohne weiteres möglich sind oder langsamer sind. Aber nichtsdestotrotz kann man verdammt viel damit machen. Ich habe das noch nicht gemacht. Ich habe inzwischen zwar MIDI-Controller hier stehen, auch hier für die Steuerung von der Sendung, aber ich habe das noch nicht für Lightroom benutzt. Weil bei mir ist es halt so, dass ich sowohl hier am Desktop Bilder bearbeite, aber eben auch mobil am Notebook. Und zwar jetzt nicht nur im Wohnzimmer mobil am Notebook, sondern eben auch durchaus mal unterwegs irgendwo anders. Und da habe ich mir halt so einen Workflow, da geht es mir, Chris, wie dir. Ich habe mir halt so einen Workflow angewöhnt, wie ich damit arbeite und ich weiß, wo die Regler sind und ich weiß, wie das funktioniert. Und so bequem es auch wäre, nochmal mit einem extra Controller zu arbeiten, ich würde ihn ja nicht mitnehmen. Und das würde mich dann ziemlich annerven, wenn ich unterwegs anders arbeiten müsste als hier am Desktop. Und ins Wohnzimmer würde ich das Ding auch nicht mitstellen, wenn ich dann im Wohnzimmer irgendwie Bilder bearbeite. Also das würde mich dann tatsächlich eher stören, glaube ich. Nichtsdestotrotz, wer eben an einem Rechner seine Bilder bearbeitet und da schnell durch will, das kann echt eine Option sein. Also ich habe schon Videos gesehen von Leuten, die dann da wirklich hoppla hopp durch die Bilder durchgehen. Weil du musst nicht mehr auf die Tastatur gucken, mit der Maus klicken, irgendwas koordinieren, sondern du hast die Regler, die du halt immer benutzt, kannst streckenweise sogar auf Knöpfe irgendwelche Presets oder sowas drauflegen. Dann sagst du hier, was weiß ich, schwarz-weiß Preset 1, ah nee, passt bei der Belichtung nicht, klick Preset 2, prima, dann drehst du noch ein bisschen nach links, bisschen nach rechts, bisschen rauf, bisschen runter, den Schieberegler oder Drehknopf, zack, nächstes Bild. Und da kannst du tatsächlich sehr, sehr schnell mit durchackern. Also das ist, Michael, ein super Feedback an dieser Stelle, weil vor allen Dingen immer die Suche nach dem Controller halt das Problem ist. Es gibt da so ein paar Controller, die auch wirklich klein sind, die also wirklich ja nicht viel größer sind als eben so eine kleine USB-Tastatur und nur eben dann halt die Knöpfe darüber. Aber einen kleinen USB-Controller zu finden, finde ich tatsächlich nicht besonders einfach. Da habe ich ja auch schon eine lange Zeit gesucht und ich habe hier auf dem, den ich hier habe, nicht mal Drehknöpfe drauf. Das sind nur Druckknöpfe. Wäre für Lightroom jetzt sehr unpraktisch. Und das, was der Michael da gefunden hat, ist halt von Native Instruments. Das ist die Firma. Der Core 2 mit K geschrieben. K-O-R-E-2. Ganz interessantes Teil. Er hat mir auch ein Bild mit dazu geschickt. Das können wir, glaube ich, mit in die Shownotes dann packen. Schauen wir mal. Ja, nett. Also
ich habe jetzt mal einen Poll in den Slack geworfen, mit oder ohne Controller.
Ja.
Mach da mal bitte mit. Weil es ist tatsächlich so, ich glaube, ich würde mal behaupten, wenn du so die Bevölkerung fragst, dann ist es 50-50. Wenn man so sieht, wie Leute damit tatsächlich schnell arbeiten, dann ist das schon interessant. Und wenn man das wirklich viel braucht, dann ist es auch sicher nicht sinnfrei. Aber für mich wäre schon das erste Problem, ich habe keinen Platz mehr auf meinem Schreibtisch.
Ja gut, das
muss ja irgendwo hin, das Ding. Ja,
es muss irgendwo stehen.
Oder wenn du sagst, ne, auf dem Sofa, also wenn man den Laptop tatsächlich als solchen benutzt, also auf dem Lab, dann muss das Ding ja auch irgendwo hin. Oder bei Reisen und so, das ist immer noch eins mehr, was man mit rumschleppen muss. Also ich habe mir das gleich von vornherein relativ konsequent angewöhnt, mit Tastaturkürzeln zu arbeiten. Kannst nicht alles machen auf Lightroom mit Tastaturkürzeln, aber zumindest mal Panels wechseln und die verschiedenen Funktionen auswählen und so weiter. Da geht schon einiges und
ja,
für definitiv. Mich, aber das ist Geschmackssache. Ich glaube tatsächlich, dass da so fast durch die Mitte irgendwie so eine Spaltung geht.
Ja, viele haben es halt auch noch gar nicht ausprobiert. Ne? Das ist, vielleicht kommt der Appetit dann wirklich beim Essen. Sebastian hat übrigens noch hier in den Slack reingeworfen, genau das ist das andere Pult, was sehr, sehr gerne empfohlen wird für sowas, nämlich das X-Touch Mini von Behringer. Das ist nämlich so ein sehr, sehr kleines Pult mit relativ vielen Drehknöpfen drauf und ein paar Tasten eben zum Drücken. Das wird sehr, sehr häufig empfohlen. Das ist auch sehr, sehr oft mit langen Lieferzeiten verbunden. Also das wird sehr, sehr gerne genommen. Nicht nur für Lightroom, sondern eben für alles Mögliche, weil es einfach eins der kompakteren ist. Ansonsten sind diese MIDI-Sachen einfach immer sehr groß, weil dann hast halt ein Keyboard wirklich zum Musikspielen drauf oder hast große Pads zum Drum-Pads drauf machen und so. Und so diese kleinen Dinger, da muss man schon echt ein bisschen suchen. Ja, nice. Ja, Umfrage läuft, im Augenblick überwiegt der Teil ohne. Aber wir geben es hier auch mal raus an alle, die jetzt hier zugucken und zuhören.
Das ist jetzt auch ein Nerdhaufen, der hier gerade im Slack unterwegs ist. Da würde ich jetzt mal sagen, die sind nicht unbedingt repräsentativ, würde ich jetzt behaupten.
Du, die Kommentarfunktion ist offen. happyshooting.de, Folge 668 ist das hier. happyshooting.de, Folge 668. Schmeißt auch einfach mal eure Meinung in den Kommentar. Habt ihr schon mal ausprobiert, mit MIDI-Steuerung, mit Lightroom zu arbeiten? Seid ihr dabei geblieben? Habt ihr es wieder bleiben gelassen? Was ist da eure Meinung dazu? Ist doch mal ganz interessant zu hören.
Ja. Kommen wir zu Matthias. Matthias schreibt, ich fotografiere gerne analog. Mein letzter Schatz ist eine wirklich super erhaltene EOS 1V. Schwarz-Weiß will ich demnächst komplett analog entwickeln, also auch Abzüge. Leider mag ich den dualen Prozess nicht so. Scannen mit Makro und Negativ-Lab Pro finde ich arg aufwendig. Daher habe ich nach einem ersten Test Silbersalz 35 für mich entdeckt.
Ist erstmal ein Anbieter.
Ja, ist ein Anbieter. Da bekommt man Kodak Vision 3 True Cinefilm, was schon was Besonderes ist, aber dazu sind Positiv-Scans in drei super Qualitäten im Preis inbegriffen. Ah, daher weht der Wind. Vielleicht mögt ihr euch das auch mal anschauen. Dieses Video half mir noch mal im Umgang mit dem Cinefilm Post-Processing in Photoshop. Ah, da hat er noch ein Video verlinkt. Danke, schöne Grüße, Matthias.
Genau, was die machen
ist... Ja, interessant, du hast mal kurz reingeschaut.
Ich habe mir die Seite mal angeguckt. Also das läuft so ab, dass du halt da Filme bestellen kannst. Und zwar entweder einzeln oder gleich, glaube ich, Viererpakete. Und das sind eben die genannten Kodak Vision 3 Motion Picture Filme. die mir jetzt persönlich nichts sagen. Ich bin jetzt aber auch nicht so der Analog-Freak. Ich weiß nicht, ob du da schon mal was von gehört hast. Ja,
die sind, also Vision 3, das ist halt tatsächlich ein echter Kinofilm. Das heißt, darauf werden, wenn ein J.J. Abrams oder sonst jemand mit Film filmt, für Hollywood, dann sind das solche Filme. Also das ist echter Kino, echtes Kinomaterial. Wobei das interessant ist, weil das echte Kinomaterial, das musst du tatsächlich anders handhaben. Das hat noch so eine Schutzschicht drauf, die erstmal weggewaschen werden muss und so weiter, diese sogenannte Ramjet. Und das heißt, du kannst den jetzt nicht einfach irgendwo abgeben. Der wird zwar dann in entsprechende Filmrollen verpackt, das heißt, du kaufst den tatsächlich als 35mm Röllchen, der wird also entsprechend konfektioniert, aber den kannst du jetzt nicht im Labor einfach irgendwie bei CW abgeben und die machen das schon oder bei der Drogerie um die Ecke, sondern das muss dort entwickelt werden, weil das eine spezielle Methode ist, ja.
Das schreiben sie auch in ihren FAQs, dass das eben kein C41 Prozess ist, sondern spezieller EN irgendwas Prozess. Um eben die Ergebnisse da zu erreichen. Ja, also du bestellst halt die Filme, dann belichtest du die Filme und wenn du fertig bist damit, dann schickst du die dort wieder hin und dann kann es bis zu 2 Wochen dauern und dann bekommt, also die belichten dann, also die entwickeln die Filme und scannen die Filme und du bekommst dann eben Download-Links für die fertigen Bilder. Das heißt, du kriegst das dann alles digital. Und wenn du die Negative haben willst, dann musst du das sagen und dann schicken sie dir die zu. Ich weiß nicht, ob das dann nochmal was extra kostet. Ich denke mal Versand oder sowas vielleicht nochmal. Aber das ist optional. Das heißt, die gehen jetzt erstmal davon aus, dass du zwar analog fotografieren willst, aber dich mit dem ganzen Scannen nicht befassen willst und du auch keine Abzüge machen willst, sondern dass du eben digital weiterarbeiten willst. Das ist halt der Service, den sie anbieten. Ist so ein bisschen früher wie Kodak, ne? So, du machst hier die Fotos, wir machen den Rest.
Wir machen den Rest, genau.
So ist das auch, bloß jetzt hier eben mit einem digitalen Endstück hinten dran. Du zahlst dir 20 Euro für einen Film oder 60 für 4. Und ja, wie gesagt, da sind die Filme inklusive und eben die Scans. Und sie schreiben hier was von 21 Megapixel Scans. Ich weiß nicht, ob es noch andere Qualitäten gibt, aber das sollte ausreichen eigentlich bei 35 mm. Und ja, wer da noch mehr Details zu wissen will, da gibt es eine schöne FAQ, wo eine Menge nochmal dazu beschrieben ist. Und es gibt auch die Videos, die uns da Matthias verlinkt hat. Ist erstmal so ganz interessant. Ist halt, ja, kriegst halt Scans so, wie du, also du kannst noch angeben, wo beim Entwickeln, ob du eine spezielle Bearbeitung haben willst, also wenn du, was weiß ich, einen Bleach Bypass oder irgendwelche anderen Spezialitäten haben willst, kannst du das dazu sagen, dann kümmern die sich darum. Also das ist halt für jemanden, der halt, glaube ich, ein schönes analoges Bild hinterher gescannt haben will, aber sich mit diesem ganzen Entwicklungsprozess und den Möglichkeiten, die sich daraus noch entgeben, da kannst du ja ein Lied von singen, eigentlich nichts zu tun haben will, sondern will sagen, komm, auf die sichere Bank, ich kann noch sagen, soll das so oder so oder so entwickelt werden und dann ist aber auch gut und dann kriege ich ein gutes Ergebnis, vorausgesetzt die Belichtung war okay.
Tja.
Ganz nett.
Ja, warum nicht?
Kannte ich noch nicht.
Warum nicht? Ich habe jetzt den Anbieter noch nicht wirklich im Blick gehabt, aber sie haben zumindest mal eine ziemlich coole Fotos auf ihrer Webseite. Also
das auf jeden Fall.
Vielleicht ist es das ja mal wert.
Vielleicht müssen wir das mal ausprobieren. Müssen uns mal einen Film kommen lassen und mal rumspielen damit. Gucken.
Machen wir mal. Gut.
Ja.
Ich mache mal wieder den grünen Schnibbel hier an.
Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
Tja, wir werden auch wieder unterstützt von Jimdo, wo ihr euch eine Webseite bauen könnt, wo ihr kostenlos starten könnt, das wisst ihr schon, und wo es kostenpflichtige Pakete gibt mit viel mehr Möglichkeiten, auf die ihr spart, nämlich 20% mit unserem Gutscheincode Belichtigung. Soweit, so gut. Wir sprachen in einer der letzten Folgen über eine Webseite von Frank und hatten die soweit auch erstmal ganz, ganz gut gelobt, aber haben gesagt, Mensch, für die Kontaktaufnahme, da war nur ein E-Mail-Link, wo dann eben sofort der lokale E-Mail-Client aufspringt, um eine E-Mail zu schreiben. Wäre doch irgendwie schön, wenn man zusätzlich noch ein Kontaktformular hätte. Der Frank hat zugehört.
Da scheinen sich ja die Geister, ne?
Ja, aber ich habe da jetzt Argumente, pass auf. Der Frank hat nämlich zugehört und sagt, hi Boris, hi Chris, danke für die Kritik an der Seite. Ich hasse Kontaktformulare. Alles, was einer wissen soll über mich, steht, also wenn du irgendwen anschreiben willst, alles, was jemand wissen soll über mich, steht in meinem Absender im E-Mail-Client. Wozu also ein Kontaktformular, an der ich das nochmal alles eintragen soll? Aber ihr habt recht, es gibt Fälle, wo das Kontaktformular besser ist. Also, in 2 Minuten neue Seite gebaut mit Kontaktformular und E-Mail-Link und fertig. Danke. Das ist nämlich das Schöne bei Jimdo, man muss halt von Programmierung keine Ahnung haben, man muss nur sagen, oh ja, Kontaktformular, ja gut, mach ich. Dann machst du halt 2, 3 Mausklicks und dann hast du dein Kontaktformular drin. Du musst auch nicht wissen, wie das aufgebaut sein muss und so, weil es gibt dann fertiges Template, wo alle wichtigen Felder drin sind. Da kann man dann noch anhaken, was man haben will. Und schon ist man safe. Ja, und der Punkt ist, es gab da auch ein bisschen Diskussion im Slack dazu und auch per E-Mail kam ein bisschen Feedback, so, was haben wir denn immer mit diesem blöden Kontaktformular? Ich hasse Kontaktformulare und da muss ich alles nochmal reinschreiben. Ist ja richtig. Wenn du auf einen E-Mail-Link klickst und dein E-Mail-Client geht auf, dann hast du schon deinen Footer in der E-Mail drin, dein Absender steht schon da, der Empfänger ist dann schon vorausgefüllt, vielleicht sogar ein Betreff, den kann man nämlich auch mit dem Link übergeben. Ja, und jetzt, warum poche ich immer so auf ein Kontaktformular? Ganz einfach. Es gibt nämlich, ein paar Spezialfälle natürlich, wo ich gerne mit einem E-Mail-Client arbeite, der aber im System nicht als Standard-E-Mail eingerichtet ist, aus Gründen. Es gibt aber auch die Fälle, wo ich nicht an meinem Rechner sitze. Also es gibt durchaus Fälle, wo ich an einem Firmenrechner zum Beispiel sitze, auf dem ich durchaus privat surfen darf. Das ist gestattet. Und wenn ich jetzt Kontakt aufnehmen will, weil ich in der Mittagspause irgendwie ein interessantes Angebot irgendwo sehe und es öffnet sich dann beim Klick der Standard-E-Mail-Client, dann geht natürlich mein Firmen-E-Mail-Client mit meiner Firmen-E-Mail-Adresse auf. Aber von der möchte ich ja gar nicht die E-Mail senden. Also müsste ich dann die E-Mail-Adresse erstmal wieder kopieren. Und den Betreff kopieren. Dann müssen
du machst das aber nur in der Mittagspause, oder?
Selbstverständlich. Und dann muss ich natürlich auf das Webinterface von meinem E-Mail-Anbieter gehen. Da muss ich mich erstmal einloggen. Dafür gibt es natürlich ein komplexes Passwort, was natürlich auch nicht auf dem Firmenrechner gespeichert ist. Also öffne ich dann mein iPhone mit dem One-Passwort, um das Passwort dann abzutippen, weil ich mir das nicht merken kann, weil das zu lang und zu kompliziert. Also vergiss es halt. Und im Gegenzug da, wenn halt eine Webseite ein Kontaktformular hat, dann schreibe ich da einfach rein, wer ich bin, was ich möchte, was meine Frage ist und schicke das ab. Und schon bin ich safe und ich kann als Absender E-Mail-Adresse jede E-Mail-Adresse eintragen, wo ich dann wiederum die Antwort hinbekommen möchte. Das ist halt sehr, sehr praktisch. Deswegen mag ich das sehr gerne. Und vor allen Dingen kann ich einigermaßen sicher sein, dass diese Anfrage den Empfänger auch erreicht. Denn diese Kontaktformulare, die gehen in der Regel durch die Spam-Erkennung durch, weil sie ja von der eigenen Webseite kommen. Das heißt, man ist im Grunde genommen selbst der Absender und dann geht das durch. Dagegen, wenn ich eine E-Mail schicke von meiner E-Mail-Adresse, dann kann das eben schon mal passieren, dass meine E-Mail beim Empfänger im Spam landet, weil er halt sagt, was weiß ich, diese Adresse, ich spam die jetzt einfach mal. Das sind so Sachen, die halt für das Formular sprechen. Und bei Jimdo hast du halt die Wahl. Und wenn du eins einbaust, ist das halt wirklich einfach einmal Drag and Drop sagen, hier komm, ich will eine Kontaktseite, verlinken im Menü
was
und fertig.
Was übrigens interessant ist, ich betreibe ja so diverse Webseiten und manche mit Kontaktformular und ich persönlich bin jetzt auch nicht der große Fan von Kontaktformularen, aber A, finde ich deine Argumente ganz brauchbar an der Stelle und B, benutzen es dann doch relativ viele Leute, obwohl noch eine E-Mail-Adresse nebendran steht. Also es gibt tatsächlich genügend Leute da draußen, die das bevorzugen und
absolut.
Wenn man denen dann die Option gibt, dann ist ja gut.
Genau, optimal ist immer, wenn du die Wahl hast. Ne? Wenn du ein Kontaktformular hast und dann ist eine anklickbare E-Mail-Adresse noch mit dabei, das ist natürlich optimal. Ganz klar. Ja, Frank, danke für das Feedback. Super, dass du das da gleich eingebaut hast. Das ist ja nur unsere Sicht, das ist ja keine Pflicht, irgendwas zu machen. Aber ganz offensichtlich war das so einfach zu realisieren, dass er gesagt hat, ach komm, machen wir doch mal eben. Ja, schönes Ding. Könnt ihr auch machen. Geht auf happyshooting.de/Jimdo. Da könnt ihr einfach mal kostenlos starten. Nimmt einfach mal den Dolphin, ein paar Fragen beantworten, Webseite fertig. Und wenn ihr sagt, ist cool, ich brauche noch mehr Unterseiten, ich brauche mehr Shopsystem, ich will eine eigene Domain, ich will hier in Google Ranking gut auftauchen und solche Späße, dann klickt euch ein kostenpflichtiges Paket, was zu euren Anforderungen passt und wählt, dass ihr 20% sparen wollt, indem ihr da in dieses Gutscheincode-Feld Belichtigung reinschreibt. Belichtigung. Ne? Zweites I für 20%. Mhm. Zwei Is, 20%. Ganz einfach.
Und das zweite G nicht vergessen.
Also, danke, Jimdo.
Ja, dann sagen wir mal Dankeschön. Ja. Sehr schön. Zwei Is und zwei Gs. Wir haben Fragen bekommen.
Ja, eine, die ich nicht beantworten kann.
Okay, dann schauen wir doch mal. Vielleicht kann ich sie auch nicht beantworten. Dann sind wir wieder ausgeglichen. Der Max möchte wissen, wie kann ich 360-Grad-Panorama auf einem flachen Display am besten präsentieren? Ich habe in letzter Zeit in paar sphärischen Panos mit der Drohne, was ein paar sphärische Panos mit der Drohne geschossen und stehst vor dem Problem, wie man die am besten digital, zum Beispiel interaktiv auf einer Webseite als Video langsam durchs Bild drehen und so weiter, zeigen und präsentieren kann. Flickr macht so etwas halbwegs akzeptabel, aber nur auf dem Desktop und nicht in der mobilen App. Ja, also, da bin ich auch nicht 100% sicher, weil, also das Problem ist, du hast einen Bildschirm und der hat halt ein gewisses Format, in diesem Fall hier irgendwie so 16:10 oder sonst was, und dann hast du ein Panorama, das tatsächlich 360 Grad, also nicht nur vielleicht ein horizontales Panorama ist, sondern vielleicht sogar eine Kugel. Also das meint er wahrscheinlich mit 360 Grad Panorama, also eine virtuelle Kugel, in der man sich befindet. Ja. Und die eine Möglichkeit, die sehr gut funktioniert, ist das ganze Ding in einem virtuellen VR-Headset anzugucken. Ja, dann kannst du so rumgucken. Was auch gut funktioniert, wobei ich jetzt
aber kein nicht Fan auf der eigenen Webseite. Bin. Also nur weil du das Bild da auf deine Webseite ballerst.
Natürlich, das geht. Da gibt es mittlerweile tatsächlich Online-Plattformen, auf die du sowas legen kannst. Und dann wird es den Leuten, die auf deine Website kommen, so zum mit der Maus rumfahren gezeigt. Da kannst du also hier drin rumpannen quasi. Und wer ein virtuelles, also wer ein VR-Headset hat, der bekommt dann da so ein Icon, wo er draufklicken kann und dann ist er da drin. Das geht schon.
Hast du einen parat? Jetzt
nicht. Nee, nicht wirklich, weil ich habe mal mir so 3-4 davon angeguckt und die waren alle so, ja, so ein bisschen abhängig von der Plattform und so weiter. Da gibt es natürlich auch so JavaScript-Geschichten, wo du das selber machen kannst, aber auch da ist nichts, was man ohne viel Reingenörde einfach mal so eben schnell klickibunti machen könnte.
David hat einen Link gepostet, FSP-Viewer.
Ein FSP-Viewer, genau, das ist, ja. Mal gucken, also das ist halt wieder so eine Komponente, die du hast. Das ist bei diesen neuen Technologien ja immer so, dass du erstmal irgendwie eine Komponente brauchst, die das dann einbindet für deine Webseite und später können sie es selber. Du erinnerst dich zum Beispiel an YouTube-Videos und WordPress, ja, wo man da lange noch irgendwie den iFrame einbinden musste und irgendwann reichte dann der Link und dann war es halt.
Das haben sie alles selbst gemacht dann. Ja, es sind natürlich auch HTML5 hat dann Videolinks gehabt und so. Ich weiß nicht, hat HTML5, aber hat glaube ich keinen. Gibt es dann
einen Tag für? Eine Plattform, da war ich jetzt gerade noch dran, eine Plattform, die das mit den 360-Grad-Panos auch für mobile Geschichten recht gut macht, ist Facebook tatsächlich. Also wenn du da ein entsprechendes Bild hochlädst, ich möchte, aber Facebook mag ich halt nicht, ne? Aber wenn du da ein Bild reinlädst, dann kriegt der Betrachter quasi so ein, kann sich dann quasi mit seinem Phone so durch das Bild bewegen. Ja. Das hältst du dann vor die Nase und drehst dich rum und hast dann bist dann quasi in diese virtuellen Kugel und siehst halt durch deinen Phone einen Ausschnitt davon. Ja. Ich glaube, da sind wir einfach noch nicht ganz angekommen, dass das
so ja, es gibt geht. Halt diese ich Plugins. So ich weiß jetzt nur nicht auswendig. Ich müsste jetzt auch recherchieren. Ne?
Ja, und ich habe halt so die erste Version von der Ricoh Theta. Ne, das ist also eine 360-Grad-Kamera. Aber die ist halt, die Auflösung ist halt bei weitem noch nicht da, wo sie sein müsste. Das heißt, wenn du so ein Bild dann tatsächlich mal hast, du musst ja dann ich glaube, die erste Version hatte tatsächlich nur 2K oder so Auflösung. Also dann hast du quasi das, was du eigentlich auf einem rechteckigen Bild haben willst, hast du dann verteilt auf alles und damit bist du halt nicht wirklich gut mit der Auflösung. Die heutigen einigermaßen guten 360-Grad-Kameras, die haben dann so 5 bis 6K Auflösung, wo dann tatsächlich viel mehr geht. Aber ja, die sind noch nicht so weit verbreitet.
Also ich hätte insofern, jetzt keine
wir haben keine gute Lösung.
Nee. Ich habe das schon ein paar Mal bei Facebook tatsächlich gesehen, als ich da noch aktiv war. Aber
Christoph Müller schreibt, sowas gab es vor 20 Jahren schon als Java-Applets. Ich hatte damals eine CD vom Deutschen Museum mit einem virtuellen Rundgang. Ja, ja.
Das stimmt.
QuickTime, wie hieß das damals nochmal? Das QuickTime, nicht QuickTime VR, sondern, oder hieß es schon QuickTime VR?
Keine Ahnung, QuickTime VR gab es auch, aber es gab noch was anderes. Ja, ja. Konnte man auch einbinden auf die eigene Seite. Das war dann halt wirklich so ein Java-Applet und dann ging das aber los, dass die Browser Java dicht gemacht haben. Dann mussten die User dann klicken, dass sie es wollten. Dann haben sie alle Nein geklickt und nie wieder die Frage gekriegt. Und dann hast du dann Anfragen gekriegt, wo das Bild ist. Und ach,
Aber vielleicht ist das ja ein Thema, was wir mal in den Kommentaren weiter diskutieren können, weil vielleicht seid ihr da tatsächlich weiter, da gibt es sicher welche. Und mit im Sicherheit. Moment bemühe ich mich auch gerade für Tips from the Top Floor, den John Miller nochmal ins Interview zu bekommen, weil der nämlich gerade auf YouTube seine Everest-Serie wieder belebt und zwar diesmal mit einigen 360-Grad-Videogeschichten. Und
ach, guck.
Das zu editieren, das ist nochmal eine ganz andere
das
Geschichte.
Das ist ja auch nochmal eine Herausforderung, ja.
Und da hoffe ich, dass ich ihn mal demnächst irgendwie in die Sendung holen kann. In die andere Sendung.
Vielleicht hat er ja auch Tipps für, wenn es kein Video ist, sondern nur ein Panorama, wie man das gut darstellt in der Webseite.
Ich schaue gerade mal. Da ist sein Kanal, den verlinken wir mal eben kurz in den Shownotes. Da könnt ihr euch mal zumindest, was aktuell ist. Und auf YouTube ist es ja tatsächlich so, dass wenn man sich diese 360-Grad-Videos, die ja da durchaus immer häufiger sind, so anguckt, dann kann man da eben mit dem Finger quasi so sich drin rumbewegen.
Und du kannst da auch einen Knopf drücken, wenn du so eine virtuelle Brille hast, dann weißt du, was du für eine Brille hast und dann kannst du dich halt umgucken da drin. Wird aber, glaube ich, nicht auf eine Kugel projiziert, sondern in einen quadratischen Raum rein gewirkt. Ja, das sieht man, wenn man so rumschwenkt, dann sieht man irgendwo die Kanten.
Wenn du ein VR-Headset hast, dann hast du tatsächlich die App, die YouTube VR-App. Und
die macht eine Kugel dann, ja? Okay.
Die macht eine echte Kugel, ja. Sehr wenn schön. Das Material es hergibt.
Weil ich habe das einfach nur über die Webseite versucht, mit so einer, so einem Headset, wo du das Handy reinschiebst. Und da hast du halt, wenn du rumschwenkst, dann siehst du irgendwo dann die Kante. Also je nachdem, was du für ein Bild hast, natürlich.
Ja. Ist korrekt.
Nice, nice.
Na gut. So, an dieser Stelle käme jetzt der Terminkalender. Da haben wir aber wieder nichts Neues drin. Da aber die Devise ist, solltet ihr eine interessante fotorelevante Veranstaltung haben oder davon wissen, dann lasst ihr uns auch wissen. Mhm. Das hilft dann anderen Menschen, die hier zuhören und das Ganze ist auf happyshooting.de/Terminkalender. Ich wollte gerade mal schauen, ob ich den, das geht so nicht. Okay, ich wollte den gerade einblenden, habe ich aber jetzt nicht hinbekommen. Egal, also happyshooting.de/Terminkalender und da werft ihr bitte Termine rein und da findet ihr dann auch die Termine.
Ist super.
Es ist Aufgaben.
Was wir haben, wenn wir schon keine Termine haben, ist für euch eine neue Aufgabe, denn die aktuelle Aufgabe, die läuft eben noch bis zum 9.7. Und das heißt, was mache ich dann? Ja, dann könnt ihr losgehen und an der neuen Aufgabe mitmachen. Die haben wir nämlich hier, bevor wir aufgenommen haben, wählen lassen. Und sie lautet Kugel. Kugel ist die neue Aufgabe, die läuft vom 9.7. bis zum 23.7. Das bedeutet, im Zeitraum vom 9. Juli 2020 bis 23. Juli 2020 zieht ihr los, macht ein neues Bild zum Stichwort Kugel. Wie interpretiert ihr dieses Wort Kugel? Vielleicht habt ihr ja auch eine Idee, eine Kugel darzustellen, ohne eine Kugel darzustellen. Ich bin mal gespannt, auf was für Ideen ihr so kommt. Das könnt ihr jedenfalls machen und wenn ihr das dann gemacht habt, dann bearbeitet das noch ein bisschen, wenn ihr wollt und ladet es dann bei Flickr hoch. Bei Flickr stellt ihr es in die Happy Shooting Gruppe und vergibt den Tag HS Kugel. Und wenn das jetzt zu schnell war, dann guckt ihr auf happyshooting.de/Aufgaben, scrollt da mal runter in die HGFs, in die häufig gestellten Fragen, da ist das auch nochmal alles erklärt, wie der Ablauf ist. Tja, ich bin gespannt. Gibt bestimmt auch wieder was zu gewinnen. Wir suchen wieder irgendwas raus. Schauen wir mal, genau.
Kleinigkeiten hier, so. Ja, finden schon was.
Was ist mit dem Kugelkopf? Musst du den zurückschicken?
Mal schauen.
Mal schauen. Ah, okay.
Schauen wir doch mal. Nee, ich habe ja hier Stative und Zeug. Mal schauen.
Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ja, Mensch.
Oder auch nicht.
Schöne Sendung,
ja,
oder?
Ja, das war's. Wir sind Dorsch, die Sendung Dorsch. An dieser Stelle nochmal Dankeschön, virtuelles Händeschütteln für alle, die hier mitmachen, hinter den Kulissen und so weiter. Ihr seid die Wucht in Tüten und ohne euch wäre das eh überhaupt nichts.
Wir sind phänomenal.
Wir sind in einer Woche wieder da und bis dann, macht's gut und
3, 2, 1. Happy shooting.
Tschüss.
Sie hörten eine weitere Produktion von nSonic www.nsonic.de.